Martin Zink, jetzt sieht man sie heute vielleicht bei der grundlegendsten Warum-Frage. Warum glauben wir? Was bringt es? Bei diesen Warum-Predigten darf man fragen, was bringt es? Nicht unbedingt nur mir, da kommt man dann manchmal auf die falsche Antwort. Aber was bringt es wirklich? Es sollen offene Fragen sein, die wir uns wirklich ganz ehrlich fragen. Wir haben über Gebet geredet, warum beten, warum Gemeinde, warum Lokalgemeinde, warum All-In, warum glauben? Aufgrund von was? Was glauben wir denn? Martin hat schon ein paar Sachen gesehen. Wer genau kann sagen, was er glaubt, hat einen stärkeren Glauben. Habt ihr das auch schon gemerkt? Wer sein Glauben kann formulieren, hat einen stärkeren Glauben. Mir ist gestern Abend beim Joggen ins Sinn gekommen, bei der Startfrage. Es geht irgendwie um das, ich muss den Schlüssel mal mitnehmen. Bibelleser, und das sind die meisten hier, die sagen, Glauben braucht es, dass ich ins Himmelreich komme. Der Schlüssel für ins Himmelreich ist Glauben. Nicht Werk, nicht irgendetwas. Der Schlüssel für ins Himmelreich ist Glauben. Ich komme natürlich auf das zu reden, aber ich möchte ein bisschen breiter anfangen, eben nur mal für dem Gewicht geben, warum dass sie Warum-Fragen unbedingt beantwortet werden, was das bringt. Am 16. August 1896. Oh, das wäre 18. Entschuldigung. Jetzt müsst ihr noch ein bisschen weiter zurückdenken. Da ist etwas geschehen, wo 100'000 Leute hat mobilisiert. Und das Bild tut sich ein bisschen antönen. Man hat an diesem Flüssli Klondike Gold gefunden. Und das hat die Hoffnung für Zehntausende geweckt für ihr Leben. Also es ging nur 1896. Wo sind wir da? Es ist im Yukon, also im Nordteil von Kanada, dort links Alaska. Und der Fund ist da ein bisschen östlich von Dawson City. Dort ist der Fluss, der Klondike. Und seht da hier unten nachher Amerika, wo kommt und so weiter. Und die Kunde ist natürlich damals noch nicht so schnell, ohne Handy und so, ohne Multimedia, durch die Schiffspassagiere auf Seattle und auf San Francisco gekommen. Und eben, wo die Kunde ist angekommen, an diesen beiden Städten, sind 100'000 Männer und auch ein paar Frauen sind nordwärts gegangen. Und das war so eine Sache, oder? Da hat man nicht Rucksäckchen gepackt und gesagt, ich gehe mal gucken, sondern da hat man Wahr dabei gehabt, weil man gewusst, jetzt sind wir monatelang unterwegs. Landweg, Skagway haben wir gesehen, da Flussmündung. Und nachher haben sie gesagt, okay, jetzt müssen wir da Holz und Boot bauen für den nächsten Abschnitt. Sie waren schon fast auf der Waldgrenze gewesen, also Holz für Wirtschaft war noch gar nicht so einfach gewesen. Und es waren ja viele gewesen, die das Gleiche im Sinn hatten. Sie sind nachher über den Pass, zum Teil auch im Winter über den Chilkoot-Pass oder teils über den Weidpass, wo der Landweg genommen hat. Der war enorm gefährlich. Zeltübernachtungen, es hat Lawinentote gegeben, bei Rinden Lawinen 63 Mann gestorben. Wenn das Geld ist ausgegangen, auf dieser langen, monatelangen Reise, dann hat er gesagt, okay, was mache ich jetzt? Ich tue mich als Packer oder als Träger verdingen, dann komme ich wenigstens, habe ich wenigstens Einkommen oder etwas zu essen. Es hat sehr viele schwere Zwischenfälle gegeben, sodass die Regierung gesagt hat, hey, so viele Tote und Verletzte, was machen wir? Wir müssen die Bedingungen von all diesen Goldsuchern verschärfen und sie müssen, all die, die da unterwegs waren, müssen für ein ganzes Jahr quasi Lebensmittel dabei haben. Das hat geheißen, etwa 500 Kilo. Und ob noch 500 Kilo andere waren, also mit einer Tonne sind die da unterwegs gewesen. Und eben, ich kann mir vorstellen, über die Pässe, das war wirklich ein Abenteuer gewesen. Und wenn sie endlich ein Jahr kommen, in diesem Dawson City, meine Frau und ich haben das besucht, weil meine Frau ist ja im Yukon geboren, aber es war spannend, das einmal zu gucken, die Städte zu gucken. Wenn sie ein Jahr kommen, vielfach ist es so gewesen, die Claims, also die Bewilligungen von diesen Abschnitten, wo man Gold schürfen durfte, sind schon vergeben gewesen. Und dann war meine Frage, tue ich mich jetzt verdingen oder gehe ich zurück oder was? Oder tue ich ein bisschen Alkohol trinken, für wenigstens das Elend, ja, abzutöten? Also, unglaubliche Tragödie ist sich da abgespielt. Enttäuschungen, eben Verdingung, Pleiten, viel sind pleiten gegangen, viel sind das Leben lang, nachher Zeichnung, gesundheitlich und so weiter. Eine Riesensache. Liebe Gemeinde und liebe Gäste, warum erzähle ich das zum Anfang? Sehen wir den Zusammenhang zur Serie, warum? Ich frage immer, warum? Weil die Männer, und das waren vor allem Männer, die haben für sich die Warum-Frage, warum nehme ich die Strapaze auf mich, die haben das für sich beantwortet. Ihre Antwort war, ich will Gold finden und reich werden, darum gehe ich. Überzeugung in unserem Herz, auch im Kopf, im Herz, das gibt Kraft, wir wissen das. Ich erinnere nochmal an den Jüdisch. Ah, da, genau, da sehen wir, sie haben einiges dabei gehabt. Ich erinnere nochmal an den jüdischen Neurologen, Viktor Frankl. Ein paar haben mich noch gefragt, wegen diesem Buch. Das ist das Buch, das ich dann empfohlen habe, das sogar in seinen 4 KZ-Aufenthalten so viel beantwortete Fragen und Lebensmut hatte, dass er selbst dort hat geforscht. Ja, er ist ja der Begründer geworden von Logopädie. Er hat geforscht, wer haltet besser durch. Was ist in diesen Menschen, wo viel länger überlebt? Natürlich eine ganz tragische Frage. So, jetzt kommen wir zu unserem heutigen Gold. Glauben. Ich finde, es ist eine etwas sicherere Sache als die Goldgräber Träumer, oder? Aber gehen wir da rein. Was bringt es? Aufgrund von was glauben wir? Aufgrund von was investieren wir viel in Sachen Glauben? Dienst, Geld, Zeit, Gaben. Und ich denke, wichtig ist mal, was meint die Bibel mit Glauben? Aber auch da nochmal grundsätzlich. Ich glaube, wir Menschen, wir brauchen Glauben oder Vertrauen. Das darf man auswechselbar brauchen. Die Bibel tut das auswechselbar, ist ganz verwandt. Glauben und Vertrauen ist irgendwie das Gleiche. Du bist heute hergefahren, ob mit dem Velo oder mit dem Auto. Du hast geglaubt, dass alle rechts fahren, oder? Auch die dir entgegenkommen. Man geht von dem aus. Oder vielleicht bist du an einer Ampel gestanden und hast Vertrauen darauf, wenn du grün hast, hat nicht auch der von rechts grün, sondern du hast grün. Offensichtlich ist es so gegangen. Ich habe nichts von einem Crash gehört. Wenn ich irgendwo stotzig einfahre mit dem Velo von Heiligen Schwendjach oder so, zwischendurch kommt es mir in den Sinn, ich gehe einfach der falsche Bremse hin, oder? Hat das vielleicht auch schon gehabt, wenn ich eine Bremse würde versagen. Oder schon nur eine, die hintere, das wäre dümmer. Oder das Mut kommt, wenn etwas ist. Kleine Kinder, wie Gott da Verbundenheit aufbaut in einem Kinderherz, extrem wichtig. Und ich mache einmal mehr einen Werbespot für das Buch. Dort hat es etwa 30 Seiten, aber wie Gott es hat angelegt, dass ein Kind zwischen 1 bis 3 seine Verbundenheit kann aufbauen kann. Weil das ist etwas, was das Leben lang der Vater zehrt oder nicht zehrt. So. Es hat übrigens das Kapitel da drin, da dazu verbunden hat, was der Papa da für eine Rolle hat. Es ist ein Geschenk, wenn man der Chefin vertrauen kann, wenn man dem Leiter vertrauen kann, wenn man dem Coach vertrauen kann, dem Gemeinderat vertrauen kann oder wenn sie ihm Vertrauen geben, wenn man das merkt. Ein Beispiel, vielleicht auch die Sportinteressierten, der Calvin Türkauf, vor 2 Jahren hat ihn niemand mehr wollen. Als Hockeyspieler, dann ist er zu Lugano und der Trainer hat immer so Vertrauen offensichtlich gegeben, jetzt ist er der beste Schweizer Scorer gewesen. Der wertvollste Spieler gewesen vor der bisherigen Saison. So, dorthin kann das führen. Vertrauen, Glauben untereinander macht die Sache unkomplizierter, einfacher. Wir werden mutiger, wir können uns entfalten, wir wagen mehr. Es ist einfach schön, wenn man vertraut kann, unterwegs sein. Natürlich, wir wissen auch immer um ein Restrisiko. Gell? Mich wird manchmal schon enttäuscht. Das ist klar. Aber wegen dem gar nicht Vertrauen wagen, finde ich noch viel trauriger. Wir kommen zum Begriff. Und weil wir doch weil das für uns Christen ganz ein zentraler Begriff ist, habe ich noch ein paar Sachen aufgeschrieben. Der hebräische Stamm von Glauben oder Vertrauen heisst Amman. Und jetzt, wenn ihr das Wort sagt, Amman, das ist verwandt mit Mama, erstes Wort von den Kindern oder häufig erstes Wort, oder Amme, das ist alles verwandt, das ist nicht Zufall. Es heisst, es hat ganz verschiedene Bedeutungen, wo einfach das wahr, treu, fest, zuverlässig, sicher, es hat Bestand, man kann sich verlassen. Es ist irgendwie ganz zentral abgeleitet von Gottes Wesen selber, also Gottes Präge, Gottes Wesen. Das ist der Ursprung von diesem Wort. Dort hat man es irgendwie genommen, weil er ist verlässlich, er ist fest, er ist treu. Also Gott hat quasi den Boden gelegt. Das sehen wir bei den Juden vor allem durch einen Auszug. Oder warum wird der Auszug in der Bibel dermaßen häufig erwähnt? Es heisst, Väter, Mütter, sagen zu euren Kindern, erzählen es. Einfach, dass die Festigkeit, der Aspekt, das Wesen von Gott, er ist treu, er ist wirklich verlässlich, dass das vor allem weiterverzählt wird. Oder auch die Abrahamsverheißungen. Also, das Wort ist irgendwie entlehnt von Gottes Wesen selber. Das ist das Wichtige, nicht was wir vermögen. Spurgeon hat das sehr gut so zusammengefasst. Mein Glaube ruht nicht auf dem, was ich bin und fühle oder weiß, sondern auf dem, was Christus ist oder eben Gott, was er getan hat und was er jetzt noch für mich tut. Mein Vertrauen steht nicht darauf, dass ich heilig bin, sondern darauf, dass Christus meine Gerechtigkeit ist. Und mir ist in diesem Zusammenhang auch das stehalte Bild in den Sinn gekommen, das kennen aus Bari, aus dem grünen Büchlein von Campus. Aber es ist so wichtig, dass wir das Glaubenswesen, dass die Festigkeit wirklich können haben und dass die wachsen darf. Dass eben die Fakten zuerst kommen. Das Wort, was das Wort sieht. Und dass wir das glauben und nachher erst das Gefühl. Wir werden dann am Schluss der Predigt auf das kommen, was das für einen Einfluss hat. Wort und dann Glauben und dann Gefühl. Ja. Gut. Im Tiefsten, und das der Aspekt, wie wir uns nicht vorenthalten, im Tiefsten ist irgendwie Vertrauen von Gott her. Ich würde von ihm tragen. Er zieht mich an sein Herz. Ich darf sein, wo er ist. Er schenkt mir Berührung, Nähe, Zärtlichkeit, wie eine Mutter ihrem Kind. Und seht ihr, es wird ja manchmal schon so ausgedrückt, Psalm 131 zum Beispiel, für wahr. Ich habe meine Seele besänftigt, eben bei Gott, und beruhigt, wie ein entwöhntes Kind bei seiner Mutter. Wie ein entwöhntes Kind ist meine Seele ruhig in mir. Lass mir das ging um mich wirken. Der Aspekt, der Wesenszug Gottes, seine Absicht. Das letzte Beispiel von Vertrauen oder Glauben. Nehmen wir da Sarah. Dort ist es einfach auch so von der Formulierung so deutlich gemacht. Durch den Glauben oder durch das Vertrauen empfing auch Sarah, die unfruchtbar war, 90-jährig, Kraft. Sie hat Kraft empfangen, Nachkommen hervorzubringen, trotz ihres Alters. Denn sie hielt den für treu oder eben glaubwürdig oder vertrauenswürdig, dort ist das griechische Wort Glaube drin, der es verheißen hatte. Und der Beweis haben wir, Sarah und Abraham, hast du schon mal gesagt, haben nur mal den Mut gehabt, zusammen zu schlafen und Isaac hat es gegeben. Und dass sie das nochmal gemacht haben, beweist, mal sie glaubt, dass sie es gemacht haben. Das ist auch etwas, Glauben soll ja auch sichtbar werden, soll zur Tätigkeit führen. Dann merkt man, es ist wirklich Glauben. Gut, jetzt, ich glaube, dieser Mittelpunkt ist sehr, sehr wesentlich. Warum, aufgrund von was, können wir Gott vertrauen? Vielleicht bist du als Eltern schon mal gefragt worden oder eine verwandte Frage von den Kindern. Kinder stellen ja ganz, ganz gute Fragen. Und es ist ganz wichtig, dass wir da glaubwürdige, gute Antworten geben. Vergessen wir nicht die Statistik. Man sieht, dass etwa 86% der Christen bis 15-jährig zum Glauben kommen. Also der Glaubensschritt, der Herzensschritt, 86% bis 15% das machen. Und dann bis 30 noch weitere 10% und nur noch 4% später. Statistisch, es kann ging anders sein, aber ich wollte damit sagen, was wir den Kind, in der Familie oder auch in der Gemeinde, was wir da investieren, ist enorm wichtig. Und es ist auch wichtig, dass wir wirklich, dass da gute Leute sind, auch in der Gemeinde, und dass man investiert und mal Finanzen investiert. Es ist so, so wichtig. Also, aufgrund von was, oder ja, aufgrund von was können wir Gott vertrauen oder glauben? Ideal, da können wir glaube ich, gar nicht viel dran machen. Ein Teil von dem Ganzen ist irgendwo ein geheimnisvolles Geschenk. Ein Teil von der Frage, das können wir nie ganz erklären. Da können wir einfach anbeten und danken. So wie du so hast gesehen am Anfang, Martin. Bei mir, als ich mich mit diesen Fragen befasse, sind Vorbilder sehr wichtig gewesen. Meine Brüder, die habe ich gut gekannt. Und ich habe einfach mit der Zeit gemerkt, die schwärmen nicht nur. Da verändert sich etwas. Oder Markus Zurbrück, der GGZG-Leiter, er war mein erster Jugendleiter. Bei ihm habe ich gemerkt, er ist Christ, aber er hat so viel Humor. Ich weiß nicht, was ich für eine Vorstellung hatte von Christen. Oder er geht gerne in die Berge. Und irgendwie, das war wichtig für mich. Ganz ein normaler Mensch, der mich irgendwie fasziniert und der einfach an Jesus glaubt. Ich habe vielleicht auch so Vorbilder gehabt oder braucht, oder mir braucht es ging um mich. Schön. Die Bibel sagt ja auch, nützt das, die Wolke von Zeugen, dass ihr die Sünde ablegt und dass ihr in diesem Wettkampf laufen möchtet. Denkt daran, all die sind vorausgegangen in der Bibel oder in der Kirchengeschichte. Und dann, und da bin ich, der gerne noch rational die Sache betrachtet, so froh, wir haben gute, sehr gute historische Fakten, warum wir auch vertrauen dürfen. Schon mal Jesus. Jesus ist von Historikern in der Antike beschrieben, in ihren Geschichtsbüchern. Tacitus, Josephus, Flavius. Und ein Ereignis von Jesus ist extrem gut übermittelt. Und zwar ein sehr entscheidendes. Und da spalten sich die Menschen und auch die Theologen bis heute. Und das ist die Auferstehung von Jesus. Hören wir ein Gespräch, das in der Apostelgeschichte steht, wo wir merken, wie selbstverständlich dass die Leute das haben geglaubt, die Auferstehung. Apostelgeschichte 26, ab 24. Paulus hat gerade als Verteidigung da vor dem Statthalter Festus von Tod und Auferstehung Jesu gesehen. Und nachher sieht der Festus, als er sich mit diesen Worten verteidigte, rief Festus laut: Du bist von Sinnen, Paulus! Das viele Schriftstudium treibt dich zum Wahnsinn! Paulus erwiderte: Ich bin nicht von Sinnen, erlauchte Festus. Was ich sage, ist wahr und vernünftig. Der König Agrippa versteht sich auf diese Dinge oder versteht sich auch auf diese Dinge, müsste sie lesen. Da war auch in diesem Gespräch dabei gewesen. Deshalb spreche ich auch freimütig zu ihm. Ich bin überzeugt, dass ihm nichts davon entgangen ist. Das alles hat sich ja nicht in irgendeinem Winkel zugetragen. Verstehen wir? Paulus sagt, Glaube und Verstehung, dass ich rede vernünftig, das Wort, das dort gebraucht wird, meint eben so rationales Denken, Besonnenheit. Ich rede ganz besonnen. Und er erinnert eben den König Agrippa, der ist in Jerusalem, in dem Judäa König gewesen. Und er sagt, du weißt es doch auch. Du hast doch die Kunde bekommen. Du hast vom leeren Grab gehört. Und dass sie ihn nie nachher mehr gefunden haben. Und er darauf verstand nicht. Du müsstest es wissen. Es ist ja nicht in einem Winkel, in einem Versteck passiert. Also er weiß genau, sogar der König Agrippa, der ist irgendwie im Bild über die Auferstehung. Und denken wir an Paulus, und das hat eben, darum hat es eben Agrippa sicher gewusst, Paulus sagt, es hat 500 Zeugen, nebst den Aposteln und diesen Frauen, 500 Zeugen, auch viel Leben noch. Und der 1. Korinther, wo er das geschrieben hat, Paulus, ist nur 5 Jahre vor diesem Gespräch geschrieben worden. Also alles nach beieinander. Das finde ich fantastisch, dass gerade die Auferstehung und die spaltet die Gemüter, oder? Wenn die stimmt, wenn Jesus Christus wirklich auferstanden ist, dann stehen wir in Rechenschaft vor dem Schöpfer. Da kann sich niemand daraus reden. Und darum ist es so umkämpft. Wir feiern es ja in 3 Wochen. Gut, wir sind immer noch in der Frage, aufgrund von was wir können glauben oder vertrauen. Ich nehme als letzten Punkt nochmal das Argument von Gottes Hintergrundgeschichte. Die Zeichnung nochmal ein bisschen modifiziert. Ja, das schon mehr braucht jetzt bei den Warum-Predigten. Oder ihr seht links den Pfeil. Gottes Geschichte ohne Anfang, ohne Ende. Und da drin eben, in der Gottes Geschichte, ist irgendwann der Max Meyer auftaucht. In Gottes Geschichte, in Gottes Hintergedanken, Hintergrund. Und nicht gerade anders. Und nicht wir Menschen, wir sind die grosse Geschichte. Und irgendwann tun wir uns nur über Gott unterhalten, wie er recht könnte sein. Es ist gerade anders. Wir sind mit in der Geschichte, in der Backstory. Und wenn wir uns Leben als ein Geschenk sehen in der Gottesgeschichte und wir die nötige Versöhnungstat, die Kreuzigung und Verstehung, die ist nötig war zu unserer Versöhnung mit Gott, annehmen, dann leben wir in der Geschichte eben Frieden und Ruhe und können uns entfalten. Peter Strauch hat es sehr schön formuliert. Wer sich in Gottes Hände gibt, ist rundum geborgen. Er kann es sich leisten, echt zu sein. Er kann es sich leisten, sich selber zu sein. Ich glaube, das ist das Schönste, was man, oder etwas vom Schönsten, was man als Mensch erlebt. Merkt es, ich kann mehr sein. Vielleicht hilft dir nur das Bild. Ich weiß jetzt, die Jungen, die werden schmunzeln, aber es gibt es noch. Es gibt eh das. Und als ich bei Jungs war, hat es die noch nicht gegeben. Oder fast nicht gegeben. Eine CD für sich, oder, bringt nichts. Wenn du jetzt siehst, das bin ich, oder, das ist der Mensch, er braucht einen CD-Player und nachher kommt zur Entfaltung, was da ist. Und genau so ist es eben bei Gottes Geschichte, wo wir drin uns dürfen entfalten. Und die ist stimmig. Da passt es, da ist es gut für uns. So, kommen wir zum Letzten und wir gehen nochmal ein bisschen tiefer und ich glaube, dass einige hier nochmal ein paar Sachen nehmen können für sich. Wir gehen tief euch ins Herz. Was als so wunderbares Geschenk, die Freundschaft mit Gott und die ist für ging gedacht von Gott. Und nicht einmal der Tod war ja gedacht. Was so wunderbar angefangen hat, ist gleich zerbrochen. Gottes Wunsch nach uns Identität zu geben, können entfalten, Liebe, ist ganz früh kaputt gegangen. Und genau das prägt ja unsere Welt. Wir haben den wunderbaren Handlauf als Menschen, den wunderbaren Handlauf verloren, der uns Orientierung gibt und Sicherheit. Menschen, die nicht mehr gut sehen, ich weiß das auch von meiner Mutter, das ist ein Handlauf, die halbe Lebensversicherung, oder? Über einen Steg auf und ab. Wir haben die Spur verloren. Hast du schon mal die Spur verloren? Wir haben jetzt ganz real irgendeine Spur. Ich habe gerade letztes Moment erlebt, Skitour wollte machen. Und ich habe schon gewusst, es ist neblig und so. Und nachher habe ich gesehen, ich gehe einfach der Spur nach. Dann geht es schon. Und dann ist der Nebel ging dichter geworden. Und dann sind so Lawinenkegel gekommen. Und über die Tschöllen müssen und so. Und dann habe ich die Spur wirklich verloren. Aber es ging stotziger geworden, vor allem ging glätter geworden. Dann musste ich umkehren. Es ist unglaublich, wenn man die Spur verliert. Und wir sehen den Spurverlust fatalst in der zweiten Generation. Brudermord. Schon verrückt. Oder? Die zweite Generation einbrüht, der andere zu Tod geschlagen. Und es ist ja nicht die letzte Familientragödie geblieben in der Bibel. Wir gehen an den Punkt, wo das Ganze ist, in die Schieflage kam. Die Schlange war schlauer, 1. Mose 3. Die Schlange war schlauer als alle Tiere des Feldes, die Gott der Herr gemacht hatte. Sie sagte zu der Frau, hat Gott wirklich gesagt, ihr dürft von keinem Baum des Gartens essen? Die Frau entgegnete der Schlange: Von den allen Früchten der Bäume im Garten dürfen wir essen. Nur von den Früchten des Baumes, der in der Mitte des Gartens steht, hat Gott gesagt, davon dürft ihr nicht essen und daran dürft ihr nicht rühren, sonst werdet ihr sterben. Darauf sagte die Schlange zur Frau, nein, ihr werdet nicht sterben. Gott weiß viel mehr, sobald ihr davon esst, gehen euch die Augen auf, ihr werdet wie Gott und erkennt Gut und Böse. Da sah die Frau, dass es köstlich wäre, von dem Baum zu essen, dass der Baum eine Augenweide war und begehrenswert war, um klug zu werden. Sie nahm von seinen Früchten und aß. Sie gab auch ihrem Mann, der bei ihr war, und auch er aß. Da gingen beiden die Augen auf und sie erkannten, dass sie nackt waren. Sie hefteten Feigenblätter zusammen und machten sich einen Schurz. Bekannte Tragödie, die nachher wirkt. Und es geht auf das unschuldig, irgendwie auf die harmlose Frage zurück. Hat Gott wirklich gesagt? Harmlose Frage. Schon mit dem ersten Wort hat Gott wirklich gesagt, verdreht die listige Schlange die grosszügige Erlaubnis von Gott. Im 1. Mose 2,16 lesen wir, von jedem Baum vom Garten darfst du essen. Er verwandelt das in, dass ihr von Kim. Ist das wirklich wahr, dass ihr von keinem Baum dürft essen? Gott hat die wunderbare Absicht gehabt, mit uns zu leben. Er wollte sagen, geniessen die Früchte. Braucht eure Kreativität, gestaltet die Erde, nehmt Verantwortung, herrscht auf gute Art. Gebt euch Würde, Wert, Erfüllung. Aber in diesem Moment war es dahin, verloren. Ich kann sagen, da hat der Mensch den Schlüssel verloren. Den Zugang zu Gott, die Nähe zu Gott, verloren. Ich glaube, es ist eine traurige Sache. Und viele wissen das. Alles Schwierige, alles Traurige, jeder Kummer, jede falsche Scham, Femizid, sogar Trauer, Kummer um Kind, Minderwert, alles ist Resultat von diesem Bruch. Wenn der Mensch in Harmonie bleiben mit dem Schöpfer, hätte es das nicht gegeben. Und all die Coaches und Psychologen und Berater haben jetzt ganz viel Arbeit. Und ich blüte es. Sind die heutigen grossen Medizinmänner von der Gesellschaft. Die blüte es genau wegen dem. Die Schlange ist ja ein Sinnbild für Satan oder für den Teufel. Er will offenbar den Tod vom Menschen. Und Jesus hat es bestätigt. Ein Mörder von Anfang an, Vater der Lüge, Johannes 8. Ich glaube, das gehört eben auch zu dem Glauben, dass wir aus diesen Umständen, diesen Konstitutionen mal bewusst werden. Und jetzt, liebe Gemeinde und liebe Besucher, erkennen wir das fast unerklärlich an. Ich habe ja ohne Gott gelebt, einige Jahre, aber es ist fast unerklärlich. Der Mensch glaubt der Lüge vom Bösen mehr als der Liebe vom Schöpfer. Musst du das einmal auf der Zunge lassen gehen? Unglaublich! Und das führt zum Bruch. Und jetzt gehen wir noch näher, wir nehmen die Lupe. Was war da? Der Auslöser, wo die Welt aus den Fugen gebracht hat, war nicht eine Handlung. Irgendetwas ist riesiges passiert. Es war nicht eine Handlung, sondern, was war es? Eine Haltung. Eine Haltung im Herz. Logisch, wir wissen ja, wir funktionieren von innen nach außen. Vom Herz, von den Gedanken gibt es dann erst Tätigkeit, oder? Es hat nicht mit einer Tat, sondern mit, und das macht aber etwas mit uns. Mit was hat es angefangen? Mit Spott. Der Teufel hat gespottet. über Gott. Die Schlange hat Gott nicht gelügnet, sondern gespottet. Und sein Wort oder sein Versprechen verhunzt, wie wir Opa sagen. So gesagt, echt jetzt, kann ja nicht die Ernst sein, dass du das glaubst, dass du dem vertraust. Bist du so ein naiver Idiot? So ein Trottel, ohne Verstand. Kürzlich hat eine Regierungsrätin ein bisschen sinngemäss etwas Ähnliches ausgedrückt. Nicht gerade so drastisch. Sie ist gefragt worden, wenn sie das letzte Mal die höhere Macht hat angerufen. Notabene unsere Kirchendirektorin. Und dann hat sie gesagt, ich glaube an Selbstbestimmung und trage die Verantwortung für mein Leben. In meiner täglichen Arbeit bin ich zum Glück auch nicht auf höhere Mächte angewiesen, vielmehr auf kompetente Mitarbeiter. Da braucht es auch noch Offenbarung, gell? Dem Herz. Aber immer sind wir auch nicht, denken wir noch im Falsch. Es braucht eben Offenbarung Gottes, dass ein Mensch darf umkehren. Aber unser Herz, es ist ein Kampf. Und manchmal sind es eben Stimmige viel stärker als Argument. Habt ihr das auch schon gemerkt? Auch das manchmal crazy, oder? Manchmal sind Stimmige, nehmen uns viel mehr ein als ganz klare Argumente. Die Atmosphäre stärker als Argument. Die Stimmung in unserem Land für Glauben, für Kirche, für Gott ist im Moment nicht so gut. Oder es wird gesehen, das ist auch so ein Schlagwort. Jeder Krieg gibt es nur wegen der Religion. Also fort mit dem, dann haben wir endlich eine Ruhe. Hast du schon gehört? Das kann ich Angst machen. Und ich höre auch zu einer Kirche. Wenn das die Leute wissen, oder? Stimmung. Atmosphäre. Es kann laut werden. Es kann ungemütlich werden. Man kann Angst bekommen, zu den Bekloppten zu gehören, zu den Fundis, zu den Extremen, zu den Homophoben. Bist du auch schon lächerlich gemacht worden wegen Glauben? Ich bin nur einfach so leicht lächerlich gemacht worden. Ich habe noch nie so richtig gelitten, muss ich sagen. Aber ich habe schon die Gesichter angesehen, was sie denken. Das schon. Vielleicht bist du schon mal in der Öffentlichkeit lächerlich gemacht worden. Oder du hast dich mit grösstem Mut zu etwas bekennt und dann ist irgendetwas gekommen. Vielleicht ist dein Vater, der du sehr schätzt, ganz gegen deinen Glaubensweg. Das ist hart. Oder Geschwister. Und manchmal hast du sogar das Gefühl, sie nehmen dich gar nicht so ernst. Ich denke, ja, die da ging mit ihrem. Das ist hart. Atmosphäre, Stimmung. Und jetzt merken wir, jetzt kommt die heutige Frage. Warum glauben? Warum festhalten? Bei uns geht es jetzt nicht um Märtyrium oder zurzeit nicht um Märtyrium. Halleluja. Aber es kann gleich schwierig sein. Warum glaube ich? Habe ich es schon gelernt, auf die biblischen Fakten mitzustellen? Zum Trotz gegen die anderen. Jemand hat einmal gesagt, tausend, die das Gleiche sagen, die Unwahrheit nicht wahr machen. Das ist ein guter Spruch. Es können noch 10'000 etwas behaupten. Wird Unwahrheit nicht wahr. Hast du es gelernt, am Wort Gottes festzuhalten, am Bekenntnis festzuhalten, an Rechtfertigung festzuhalten, an Auferstehung festzuhalten, auch wenn die anderen sagen, ja, darum noch weiter mit der Auferstehung. Wenn du merkst, es macht etwas, ich kenne das, ich bin manchmal zweifeln. Denk darüber nach. Denk über die Punkte nach, die wir heute Morgen hier angucken miteinander. Nimm vielleicht hier das Predigtblatt aus dem Papier oder lass es an. Lehr Bekenntnis auswendig. Vers auswendig. Das stärkt unser Herz. Wir brauchen Training. Wir brauchen Training. Am Sonntag zusammenkommen ist keine Farce. Von ein paar ganz Gutmütigen. Wir brauchen Gebet. Warum Gebet? Wir brauchen Gebet. Wir brauchen Wort. Dass wir schlagkräftig bleiben, dass wir Profil haben als Nachfolger Jesu. Wir brauchen den Heiligen Geist natürlich ganz vornehmlich. Gemeinschaft. fasse nochmal ein paar wenige Fakten zusammen. Es gibt noch viel mehr, warum Glauben so wichtig ist. Ohne Vertrauen oder Glauben ist es ganz schwierig zu leben, allgemein, nicht nur christlicher Glauben oder religiöser Glauben. Es ist ganz schwierig. Ich kann glauben, oder es hilft mir zu glauben, weil ich merke, Gottes Geschichte und meine Geschichte sind stimmig. Wenn ich mir dem Schöpfer hergebe, das stimmt, da wird es mir wohl, ich kann echt sein. Und sicher das Entscheidende, Jesus hat mit seinem Leben gezahlt. Er hat es nicht zum Voraus gesehen, er hat es nicht versprochen, er hat es wirklich gemacht mit seinem Blut. Und das ist auch unser Glaube so einzigartig, dass Gott ist gekommen und nicht wir müssen strampeln und besser werden. Und finde ich auch stark, die Auferstehung ist wirklich historisch ganz stark bezeugt. Aber das Wichtigste bleibt der Schlüssel. Und ich hoffe, wer der Sprung, der Schritt, dass er sieht, ich habe jetzt genug im Herz, ich habe genug Argumente im Herz, genug Sicherheit. Ich kann den Jesus von Herzen annehmen. Ich will meine Geschichte hier, der Schöpfergeschichte ausliefern, mein Leben ausliefern. Vielleicht hat es heute Morgen geholfen und du siehst, jetzt kann ich das. Ich will auch den Schlüssel für das Himmelreich. Ich will auch den Schlüssel für ganz beim Vater sein können und mein Leben zu gestalten. Vielleicht ist das heute Sonntag. Auch Livestream-Leute, vielleicht ist das heute Sonntag. Und wir singen jetzt ein Lied, wo wir genau das Bekenntnis, das Apostolikum, singen. Aber möchte ich vorher noch, kommen noch mal Musiker, möchte ich nur den Römer-Vers einfach noch ausblenden, der normal Boden gibt. Paulus hat geschrieben, wenn du mit deinem Mund bekennst, Jesus ist der Herr. Und wenn du von ganzem Herzen glaubst, und das jetzt eben kannst, mit diesem Argument um Heiliger Geist, dass Gott ihn von den Toten auferweckt hat, dann wirst du gerettet werden. Amen.